Folgenstunde noch etwas über Timotheus sagen, das hole ich jetzt nach. Umso mehr als die Beziehung des Paulus zu Timotheus, von dem gestern etwas gesagt wurde, geistliche Väter, dass wir bereit sein sollen, müssen von solchen zu lernen. Dazu will ich noch etwas sagen. Timotheus wird von Gott berufen, ja, auf jeden Fall. Dass er von Gott berufen ist, wird durch Weissagungen bestätigt, also Äußerungen des Geistes Gottes. 1. Timotheus 1, Vers 18. Dieses Gebot vertraue ich dir, mein Kind Timotheus, nach den vorangegangenen Weissagungen über dich, auf dass du durch dieselben den guten Kampf kämpfest. Und dann 1. Timotheus 4, 14, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, welche dir gegeben worden ist durch Weissagung, mit Händeauflegen der Ältestenschaft. Also der Ruf Gottes wurde Timotheus so deutlich mitgeteilt durch Weissagung, das ist seine Legitimation. Er wurde aber nicht unmittelbar von Gott berufen, sondern durch Menschen. Und das habe ich gestern gesagt, dass das ja das Normale, das Gewöhnliche ist. Es stellt sich allerdings bei vielen dieses Problem, das ist eine Not, unter der wir leiden, dass wir fragen, wo sind denn diese Väter in Christo, diese Vorbilder, die wie ein Mose, einen Josua mitnehmen und bei denen ein Josua lernen kann. Und wo sind Väter in Christus wie ein Paulus, mit denen ein Titus, ein Silas, ein Timotheus, ein Aristarch unterwegs sein kann und die lernen. Das ist wirklich eine Not und wir dürfen sicher Gott darum beten, dass er, wenn wir Mangel hatten an Vorbildern, dass er uns die Gnade gibt, dass wir halt Vorbilder sein können für solche, die durch uns zum Glauben kommen. Es bleibt aber die Tatsache bestehen, dass es normal ist, dass der Jungbekehrte bereit ist zu lernen, auch wenn die führenden Brüder nicht ein Paulus sind. Und oft ist das ein frommer Vorwand, sich nicht sagen zu lassen, indem man auf Schwächen oder Mängel hinweist, die natürlich auch bei Brüdern, die Verantwortung tragen, da sind. Timotheus wurde berufen vom Herrn, aber er musste wie jeder Führer unter den Brüdern auch qualifiziert werden. Davon, wie Gott den Timotheus in seine Zucht nahm, erfahren wir nicht viel. Gott hat uns andere Beispiele gegeben, Petrus, Paulus, im Neuen Testament. Aber dass er auch Timotheus in seine Zucht und Schule nehmen musste, ist offenkundig. Was wir aber an Timotheus lernen, ist seine Bereitschaft, von Vorbildern zu lernen. Und die Bereitschaft, sich auch unterzuordnen, Weisungen und Aufgaben zu übernehmen. Er lässt sich von, das haben wir schon gesehen, von Paulus an verschiedene Orte senden. Und dann hat er als Vorbild, Timotheus hat als Vorbild Paulus, wie wir gehört haben, aus den Empfehlungen, die Paulus über Timotheus ausstellt. Daraus können wir schließen, dass er wirklich gelernt hatte in der Schule Gottes. In 1. Korinther 4, 17 nennt ihn Paulus seinen treuen Mitarbeiter. Dieserhalb habe ich euch, Timotheus gesandt, der mein geliebtes und treues Kind ist im Herrn, treu. In Philipper 2 sagt Paulus, dass er niemand hat, der gleichgesinnt ist wie Timotheus, Philipper 2, 19 bis 22. Ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, auf dass auch ich gutes Mutes sei, wenn ich eure Umstände weiß. Denn ich habe niemanden gleichgesinnt, der von Herzen für das Eure besorgt sein wird. Denn alle suchen das Ihrige, nicht das, was Jesu Christi ist. Ihr kennt aber seine Bewährung. Eine außergewöhnliche Empfehlung, ich habe niemanden gleichgesinnt, ihr kennt seine Bewährung. Nun, er lernte offensichtlich im Zusammensein mit Paulus. Und daraus wollen wir für solche, die Verantwortung tragen in den örtlichen Gemeinden, die Vorsteher sind, in den Gemeinden Ältestendienst tun, lernen, wir können andere nur so weit zu Führern erziehen, als wir selbst in der Schule Gottes erzogen worden sind. Timotheus hätte bei Paulus das nicht lernen können, wäre Paulus nicht zuerst von Gott dazu gemacht worden. Wir können niemanden weiterführen und weiterbringen, als der Herr uns hat bringen können. Können wir gar nicht. Und darum ist das wohl das Entscheidende in der Frage von Heranbilden von Leitern. Er muss uns in seine Schule nehmen und dann werden andere an unserem Vorbild mit uns und durch uns lernen können. Das ist die Voraussetzung. Wie man dann methodisch vorgeht, darüber habe ich mir nicht vorgenommen zu reden an diesen Vorträgen. Das habe ich damals auch gesagt, als ich gefragt wurde, sondern ich wollte reden über Vorbilder in der Bibel, wie Gott sie zurüstet, schult, zu seinen Werkzeugen macht. Und das ist das Unabdingbare, das Entscheidende. Dann wird uns der Herr auch Weisheit geben, Verstand geben, wie wir jüngere Brüder mitnehmen können, wie wir sie anleiten können, wie wir sie ermuntern können. Das wird sich daraus ergeben. Und da haben auch verschiedene Brüder verschiedene Gaben. Es gibt Brüder, die sind von Gott dazu begabt, auch eher solche Dinge methodisch zu erfassen und das auch darzustellen und zu lehren. Das ist nicht so sehr meine Gabe. Aber das wollen wir uns an Paulus und an Timotheus und an ihrem Verhältnis zueinander merken. Timotheus konnte an Paulus nur das lernen, was Paulus selbst gelernt hatte. Wir sehen bei Timotheus einen sehr schönen Zug. Es wird darauf hingewiesen, dass er seinen Dienst, seinen Auftrag empfing durch Weissagung und in Verbindung mit Handauflegung. Handauflegung ist Identifikation. Handauflegung heißt auch Unterordnung. Also er war selbst jemand, der sich Ältesten unterordnete. Hatte es gelernt, sich selbst unterzuordnen. Und das gab nachher Timotheus große Freimütigkeit. Das gab ihm geistliche Autorität, sodass Timotheus auch gebieten konnte. Das ist ein Wort, das mir kürzlich aufgefallen ist. Wir sind zu Hause in der Gemeinde gerade dran, am ersten Timotheusbrief. Wir nehmen jetzt fortlaufend alle Lehrbriefe durch. Und da ist mir dieser Ausdruck hier aufgefallen, 1. Timotheus 1, Vers 3. Paulus sagt dem Timotheus hier, so wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien reiste, in Ephesus zu bleiben, auf dass du etlichen gebötest, nicht andere Lehren zu lehren. Also er bekommt von Paulus hier den Auftrag zu gebieten. Da habe ich nur gedacht, oh, wenn man das heute machen würde. Wer wagt es heute noch, zu gebieten? Nun, natürlich ist das sehr viel missbraucht worden, kann missbraucht werden. Aber wir sehen hier, dass es das auch gibt. Und Timotheus hatte die Freudigkeit, hatte auch die geistliche Autorität dazu, Leuten in der Gemeinde zu gebieten, zu sagen, hört auf damit, Punkt, ohne Diskussion. Und solche Vollmacht hat er nur haben können, weil er selbst gelernt hatte, das sahen wir an den alttestamentlichen Beispielen, untertan zu sein. Nur wer selbst geführt ist, kann führen. Nur wer sich selbst Autorität unterworfen hat, kann Autorität haben. Jetzt einige Beispiele von Missbrauch und Auflehnung gegen Autorität. Ich habe aus dem Alten Testament eine ganze Reihe von Beispielen mir zusammengetragen, aber ich werde nicht auf alle eingehen. Adam, jemand, der Autorität hat und sie nicht gottgemäß verwalten kann. Wir sehen an Ham, das Beispiel von jemandem, der einen Fehltritt einer Autoritätsperson zum Anlass nimmt, sich von dieser Autorität loszusagen und sich über sie zu stellen. Ham sieht seinen Vater betrunken. Das war natürlich ein Fehltritt. Das war eine nicht zu entschuldigende Sünde Noahs. Er sieht das und er nimmt das zum Anlass, seinen Vater zu schmähen und sich damit über den zu stellen, dem zu gehorchen sein Schöpfer ihm befohlen hatte. Einfach ein Beispiel, aber darüber will ich nicht mehr sagen. Ich will da nur einige Sätze vorlesen aus einem sehr interessanten Buch, das ich vor einigen Jahren einmal las, auf Englisch. Damals gab es das Buch noch nicht auf Deutsch. Inzwischen ist es auf Deutsch auch erhältlich. Und zwar von Watchman Nee über geistliche Autorität. Ich glaube, der Titel des deutschen Buches ist auch so. Englisch heißt das Buch Spiritual Authority. Und er schreibt über diesen Ham. Noah hätte nicht betrunken sein dürfen, Ham aber versäumte es, in ihm die Würde der Autorität zu erkennen. Der Vater ist im Heim die von Gott eingesetzte Autorität. Das Fleisch freut sich aber, in der Autorität einen Mangel zu sehen, um so alle Zurückhaltung abwerfen zu können. Als Ham das ungebührliche Benehmen seines Vaters sah, empfand er weder Scham noch Kummer, denn er versuchte nicht, den Fehltritt seines Vaters zuzudecken. Damit machte er offenbar, dass er einen rebellischen Geist hatte. Wir wollen das jetzt bei Aaron und Miriam sehen. Die nehmen auch einen Schwachpunkt des Mose zum Anlass zu sagen, du hast uns jetzt nichts mehr zu sagen. Wir sind genauso gut wie du, genauso viel wie du. Und zwar sehen wir das in 4. Mose 12. Nun, wir merken an diesen Beispielen, dass wir uns wirklich in der Gegenwart Gottes bewegen müssen, auch gegenüber Autoritätspersonen. Wir alle sind ja irgendwo und irgendwie unter Autorität gestellt, mindestens im Staat oder am Arbeitsplatz, in der Gemeinde. Und es ist immer dieser Kampf da, dass wir einerseits den von Gott eingesetzten Autoritäten gehorchen müssen, auf der anderen Seite Gott mehr gehorchen müssen als Menschen. Und da müssen wir uns davor hüten, auf der anderen, einen oder anderen Seite zu sündigen. Menschenknechte zu werden oder solche zu werden, die nur nach Fehlern suchen, um eine Rechtfertigung zu finden, sich nicht unterordnen zu müssen. Unser Herz ist sehr trügerisch. Nun, was sehen wir hier in 4. Mose 12, Verse 1 bis 3? Miriam und Aaron redeten wieder Mose wegen der kuschitischen Frau, die er genommen hatte, denn er hatte eine kuschitische Frau genommen. Und sie sprachen, hat der Herr nur mit Mose allein geredet, hat er nicht auch mit uns geredet. Und der Herr hörte es. Und dann Vers 4, da sprach der Herr plötzlich zu Mose und zu Aaron und zu Miriam, geht hinaus, ihr drei, zum Zelte der Zusammenkunft. Und sie gingen hinaus, diese drei. Dann Verse 9 und folgende, und der Zorn des Herrn entbrannte wieder sie, und er ging weg, und die Wolke wich vom Zelt, und siehe, Miriam war aussätzig wie Schnee. Und Aaron wandte sich zu Miriam, und siehe, sie war aussätzig. Aussatz. Gott rügt also diese Auflehnung von Miriam und Aaron gegen Mose, und schlägt Miriam mit Aussatz. Mit Aussatz. Also mit etwas, das das dritte Mosebuch Unreinheit nennt. Der Aussätzige musste rufen, unrein, unrein. Es ist dies überhaupt der erste Beleg im Alten Testament für Auftreten von Aussatz. Nun, wir hätten vielleicht nicht gedacht, dass Auflehnung gegen Autorität, dass das in Gottes Augen Unreinheit ist. Bei Unreinheit denken wir an sittliche Verfehlungen, aber auch das ist vor Gott unrein. Sollte uns zu denken geben. Ausbrechender Aussatz, das heißt etwas, das im Herzen ist, lässt Gott an die Oberfläche kommen und sichtbar werden. Im Matthäus Kapitel 8 finden wir einen weiteren interessanten Beleg für die Bedeutung von Aussatz. In Matthäus 8 kommt ein Aussätziger zum Herrn. Was ist aber vorher gesagt und beschrieben worden? In der Bergpredigt redet der Herr von der Verfassung des Reiches der Himmel. Er ist der König dieses Reiches und wir sind dazu gerufen, uns seiner Regierung zu unterwerfen. Und genau das haben wir nicht getan. Und darum sind wir vor Gott Aussätzige. Auflehnung gegen seine Autorität. Das ist Aussatz. Und das sieht dieser Aussätzige im Lichte dessen, was der Sohn Gottes hier sagt, bin ich ein Aussätziger. Und er kommt und sagt, fällt vor ihm nieder und wird von ihm gereinigt. Auflehnung ist Unreinheit. Sprüche 6, Vers 16. 6 sind es, die der Herr hasst. 7 sind seiner Seele ein Gräuel. Hohe Augen. Nun, wir sehen an Aaron und an Miriam etwas, das uns das Neue Testament lehrt, worauf wir achten müssen. Wir haben das gesehen bei Paulus, dass Gott ehrgeizigen Menschen seine Autorität nicht anvertrauen kann. Er muss ihnen den Ehrgeiz nehmen, etwas und jemand sein zu wollen. Und hier ließen sich Aaron und Miriam dazu verleiten, sie wollten auch mindestens so groß sein wie Mose, wollten etwas sein, mehr sein, Ehrgeiz. Noch ein Beispiel bei jemandem, wo Aussatz ausbricht, König Ussia, 2. Chroniker 26, 16. König Ussia endet als Aussätziger und der Verfasser der beiden Bücher der Chronik ist von Gottes Geist geführt worden, uns diese Episode festzuhalten. 2. Chroniker 26, Verse 16 und folgende. 2. Chroniker 26, Verse 16 und folgende. Und als er stark geworden war, erhob sich sein Herz, bis er verderbt handelte. Er war erfolgreich gewesen, da erhob sich sein Herz. Und er handelte verderbt. Und was war sein verderbtes Handeln? Wir würden vielleicht denken, dass er irgendwelche groben Sünden wie Mord oder Ehebruch oder so etwas beging. Nein, sondern das Folgende war sein verderbtes Handeln. Vers 16, er handelte treulos gegen den Herrn, seinen Gott, und trat in den Tempel des Herrn, um zu räuchern. Also etwas Frommes. Wir denken würden, das ist doch gut. Er trat in den Tempel Gottes, um zu räuchern. Er maßt sich also etwas an, das nicht seine Sache ist. Er ist eigenmächtig. Und auch da sagt uns wiederum das Neue Testament, dass jemand, der eigenmächtig ist, kein Ältester sein kann. Titus 1, Vers 7. Nicht eigenmächtig. Der Aufseher muss untadelig sein als Gottes Verwalter, nicht eigenmächtig, sich also nichts anmaßen, das Gott ihm nicht zugestanden hat. Das ist eine große Gefahr für solche, die eine Führungsaufgabe haben. Usia war König und dann beginnt er sich Dinge anzumaßen, an die Hand zu nehmen, die nicht seine Sache sind. Und das ist sehr viel geschehen worden, Missbrauch von Autorität, dass geistliche Autoritäten, geistliche Führer anfangen, über Dinge entscheiden und befinden zu wollen, die nicht ihre Sache sind. Wir kennen das aus Sekten, aber wir kennen das auch aus wirklich aus christlichen Gemeinschaften, wo die Führung so stramm und so straff ist, also dass den Mitgliedern oder Gliedern, wie wir sagen wollen, ihnen vorgeschrieben wird, wen sie heiraten, wo sie arbeiten, ihr Wohnort und solche Dinge. Und das sind Dinge, die hat Gott nicht in die Hand der Ältesten gegeben, darüber zu befinden. Das ist eine Sache des Einzelnen vor seinem Gott. Natürlich haben wir einen Auftrag, und wir sehen, hier will einer, ein Gläubiger, eine Ungläubige heiraten, zu sagen, das ist Sünde. Und wenn du das tust, dann weißt du, dann hat das Folgen auch auf das Zusammenleben in der Gemeinde, das ist dann eine Zuchtfrage. Aber wenn man anfängt, darüber zu befinden, ob zwei, die gläubig sind, ob die heiraten dürfen oder nicht, muss man sich sehr in Acht nehmen. Solche, ich nenne das nur als Beispiel, also wo bis in den intimsten Familien- und Ehebereich hinein agiert wird, bestimmt wird und befohlen wird. Das ist eine gefährliche Sache. Das ist eigenmächtiges Handeln. Und darin können auch Älteste verstrickt werden, wie hier Usia. So Dinge zu tun, die ihnen nicht zustehen. Und dann sehen wir, wie dieser Usia reagiert, wo man ihm sagt, das darfst du nicht tun. Er tut hier etwas, das ganz einfach verboten ist. Und das muss man ihm sagen und es wird ihm gesagt. 2. Chroniker 26, Verse 17 und 18. Da kam Asaria, der Priester, hinter ihm her und mit ihm 80 Priester des Herrn, wackere Männer. Und sie widerstanden dem König Usia und sprachen zu ihm, nicht dir, Usia, geziemt es dem Herrn zu räuchern, sondern den Priestern, den Söhnen Aarons, die geheiligt sind zum Räuchern, geh aus dem Heiligtum hinaus, denn du hast treulos gehandelt und es wird dir nicht zur Ehre gereichen vom Herrn, von Gott. Aber Usia wurde zornig. Und gerade in 1. In Titus 1,7, wo steht, ein Ältester darf nicht eigenmächtig sein, steht auch, er darf nicht zornmütig sein. Und daran erkennt man einen Eigenmächtigen, dass er, wenn man ihm sagt, halt, das ist nicht deine Sache, dass er darauf mit Zorn reagiert, sich das nicht gefallen lässt. Und sagt, wer bist du, mir da rein zu reden? Ich mache das. Schweig du. Zurück mit dir. Ein Zornmütiger. Titus 1,7, nicht eigenmächtig, nicht zornmütig. Wer eigenmächtig und zornmütig ist, sollte nicht, darf nicht als Ältester der Gemeinde vorstehen. Und dann 2. Chroniker 26, Vers 19 steht, und als er über die Priester erzürnte, da brach der Aussatz aus an seiner Stirn. Wieder Aussatz, wie bei Miriam. Das ist das, was im Herzen ist. In seinem Herzen ist Auflehnung gegen Gott und Gottes Ordnungen. Und diese Auflehnung gegen Gottes Autorität kommt an die Oberfläche, sichtbar für alle. Aussatz bricht aus an der Stirn. Wenn etwas an die Stirn geschrieben ist, dann ist es vor aller Welt offenbar. Das ist damit gemeint. Und so endet Usia als Aussätziger. Noch einige Gedanken zu Kora, weil das oft, gerade der Fall mit Kora ist oft, sehr oft missbraucht worden. Der Name Kora ist zum Schimpfnamen geworden. Und so ist diese Geschichte von Kora zu oft und zu schnell angewendet worden auf solche, die sich menschlich angemaßter Autorität nicht mehr um ihres Gewissens willen fügen konnten, sondern um ihres Gewissens willen sich widersetzen mussten, wie die Priester, die mussten dem Mosia sagen, das ist nicht deine Sache. Und solche, die um des Gewissens willen sich von religiösen, kirchlichen Systemen und deren Autorität trennen mussten, weil sie Gott mehr gehorchen mussten als Menschen, die sind dann immer wieder mit Korah und seiner Rotte verglichen worden. Da war dann diese Geschichte sehr schnell zur Hand. Nun, was war die eigentliche Sünde Korahs und wie müssen wir die auf uns anwenden? Wir lesen hier von Korah, dass er sich auflehnt gegen Aaron und Mose. Wir haben die Verse gestern schon gelesen. 4. Mose 16, 3. Sie versammelten sich wieder Mose und wieder Aaron und sprachen zu ihnen, lasst es genug sein, denn die ganze Gemeinde, sie allesamt sind heilig und der Herr ist in ihrer Mitte. Warum erhebt ihr euch über die Versammlung des Herrn? Das klingt ganz fromm. Ganz fromm. Alle heilig. Nun, so ganz hat er das nicht geglaubt und nicht begriffen, was er sagt. Denn wenn er begriffen hätte, dass er wirklich dem Herrn geheiligt ist, hätte er nie so gehandelt. Es ist also nur ein Vorwand, um etwas zu erreichen. Was war die Bedeutung von Aaron und von Mose in dieser Zeit? Sie waren die beiden von Gott erwählten und berufenen Mittler. Aaron, der Geber, Mose, der Geber des Gesetzes, darin der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Aaron, der Hohepriester und darin der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Beide sind darin ein Typus auf Christus, den einen Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und die Sünde Korahs ist die, dass Menschen sich den Platz anmaßen, der allein Christus zusteht. Das ist die Sünde Korahs. Und so ist es ironischerweise ja so gewesen, dass zum Beispiel eine römische Kirche, die Reformatoren mit Korah und seiner Rotte verglichen, es war die römische Kirche, es war der Papst, der in der Sünde Korahs verharrte. Denn er maßte sich den Rang an, und jeder Priester mit seiner Beichtautorität maß sich den Rang an, der allein dem einen Mittler und hohen Priester Christus zusteht. Also die Sünde Korahs ist, den Platz einnehmen zu wollen, der nur Christus zusteht. Nun, wir lesen im Neuen Testament von einem solchen Fall, dass jemand das sein will in der Gemeinde, was nur Christus sein darf. Einer will der Erste sein. Das steht im 3. Johannesbrief. Im 3. Johannesbrief. Im Vers 9. Ich schrieb etwas an die Versammlung, aber Diotrephes, der gerne unter ihnen der Erste sein will, nimmt uns nicht an. Und hier gibt uns das griechische Wort eine ganz interessante Einsicht. Das Wort gerne der Erste sein. Soviel ich weiß, kommt das nur hier vor im Neuen Testament. Und das heißt philoproteio. Philo, diesen Wortteil, erkennt ihr, hat etwas mit Lieben zu tun. Philo, Phileien, Lieben. Philo, Protoio heißt der Erste sein. Protos, der Erste, Protoio, der Erste sein. Philo, Protoio heißt, er liebt es, der Erste zu sein. Protoio. Jetzt kommt das Wort Protoio, der Erste sein, kommt in Kolosser Kapitel 1 vor. Und dort wird uns gesagt, wer allein der Erste ist, und auch in der örtlichen Gemeinde allein der Erste sein darf. Kolosser Kapitel 1. Da steht im Vers 18, er ist das Haupt des Leibes der Versammlung, welcher der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, auf das er in allen Dingen den Vorrang habe, den Vorrang haben, griechisch protoio, auf dass er der Erste sei. Und wenn es von Diotrephes heißt, er will der Erste sein, dann will er den Platz einnehmen, der nur und ausschließlich Christus zusteht. Das ist der Widerspruch Korahs. So nennt Judas im Judasbrief diese Sünde. Das ist der Widerspruch Korahs. Zu Abimelech habe ich einiges geschrieben, das lasse ich hier aus. Dann zu Saul noch einige Gedanken. Saul ist jemand, der von Gott zum König berufen wird. Und wenn man die Geschichte Sauls liest, dann merkt man, wie Gott sich um diesen Mann wirklich müht, bemüht, alles tut, damit Saul um dem Volk Israel zu zeigen, wohin ein Führer sie bringt, der so ist, wie sie sich einen Führer wünschen. Saul ist der König nach dem Herzen des Menschen. Und darum hat Gott diesen Saul ausgesucht, der genau so war, wie die Israeliten sich einen König wünschen und dachten. Sie kommen ja zum Herrn mit dem Wunsch, so, jetzt wollen wir einen König. Und dann gibt ihnen der Herr einen König genau nach ihren Vorstellungen. Sohn aus reichem Haus, groß gewachsen, eine Heldenpostur. Also ist genau der Mann, wie sich der natürliche Mensch einen Führer denkt. Und so wird uns an Saul gezeigt, dass Gottes Führung und Führer im Volk Gottes nach ganz anderen Umständen geschieht, unter ganz anderen Rücksichten als Führung unter den Heiden. Ich nenne nur 4 Punkte zu Saul. Sein erstes Versagen ist seine Unfähigkeit, auf Gottes Stunde zu warten. 1. Samuel 13, 8 bis 14. Ich kann das jetzt nur kurz nennen, die Zeit reicht nicht mehr, das näher anzusehen. Seine Unfähigkeit, auf Gottes Stunde zu warten, und da sehen wir, Mose konnte warten, Paulus konnte warten. Das kennzeichnet den Führer, dass er einfach unter Gottes Hand still bleibt. Und Gottes Handeln und Gottes Reden abwarten kann. Und wer das nicht kann, kann das Volk Gottes nicht führen. Wer aus Ungeduld heraus, aus Eifer heraus, weil er jetzt etwas sieht, einfach drauf loshandelt, kann nicht führen. Also seine Unfähigkeit, Gottes Stunde abzuwarten, 1. Samuel 13, 8 bis 14. Sein zweites Versagen ist seine Unfähigkeit, Gottes Handeln zu erkennen und zu fördern. Diese Geschichte ist wohl bekannt, 1. Samuel 14. Gott tut ein gewaltiges Werk durch Jonathan, schlägt die Philister. Und Saul erkennt das überhaupt nicht, merkt gar nicht, was Gott jetzt tut, was Gottes Werk ist. Und er hindert es sogar durch einen törichten Schwur, wo er sagt, niemand darf essen, bis ich mich gerecht habe an meinen Feinden, und das schwächt das Volk und hindert das Werk. Wie Jonathan ihm ausdrücklich sagt, Jonathan sagt ihm, ach, wenn du das vom Volk nicht verlangt hättest, wie groß wäre dann die Niederlage unter den Philistern gewesen? Also ein Führer muss Gottes Werk, Gottes Wirken erkennen und fördern können. Und wenn einer das nicht tut, ja, dann ist er das Gegenteil von einem Führer. Dann ist er ein Hinderer, ein Bremser. Noch nicht ein Verführer, das war er noch nicht. Oder war er nicht, aber ein Bremser. Dann, sein drittes Versagen ist seine Weigerung Gottes Befehl gegenüber. 1. Samuel 15, die bekannte Geschichte mit dem Gericht, das er an den Amalekitern üben soll. Und dann behält er von der Beute etwas. Und das Bemerkenswerte ist, dass er es fromm bemäntelt. Ja, ich habe das nur für den Herrn gemacht. So können wir uns selbst schmeicheln, aber Gott lässt sich nicht betrügen. Also Gehorsamsverweigerung, ein Führer, der nicht bereit ist, Gottes Willen zu tun, kann das Volk Gottes nicht führen. Und dann viertens, sein viertes Versagen, zeigt sich dort, wo er zuerst seine völlige Hilflosigkeit vor Goliath erkennen muss. Da sitzt dieser Held, der ein Kopf größer ist als die übrigen Israeliten. Denn plötzlich tritt einer auf, der noch ein paar Häupter höher ist als er, Goliath. Und da erst merken die Israeliten, dass das Fleisch nichts vermag. Der stärkste Mann kommt nicht gegen Goliath an. Der größte Muskelprotz in Israel kommt gegen diesen Riesen nicht an. Und da sieht Saul seine völlige Hilflosigkeit und sieht dann, wie Gott einen erwählt hat, einen Retter und einen Führer, David. An dem deutlich wird, dass nicht der Mensch, sondern Gott rettet. Das sieht Saul und sein Versagen besteht darin, dass er nicht willens ist, diesem einen Platz zu machen. Sondern dass er auf seiner Position beharrt, nicht nur beharrt, sondern diesen einen David verfolgt, ihn umzubringen sucht. Das lässt mich an eine weitere Qualifikation denken von Ältesten. Das heißt von Ältesten, sie dürfen keine Schläger sein. Saul erwies sich als ein Schläger. Er schleuderte den Speer nach David, wollte ihn also an die Wand heften und er setzte ihm nach, er wollte ihn erschlagen. Er war ein Schläger. 1. Timotheus 3, Vers 3, da steht von den Ältesten, kein Schläger, sondern Gelinde. Das ist das Gegenteil. Nun, wir denken vielleicht, naja, Schläger sind wir ja nicht gerade. Also ich habe noch kein mein blaues Auge gehauen, seit ich Christ bin. Seit ich Christ bin. Naja, Schläger sind wir ja schon nicht. Aber man kann auch anders schlagen als mit der Faust. Eine Stelle dazu aus Jeremia, Kapitel 18, Vers 18. Jeremia 18, Vers 18. Da lesen wir von den Feinden Jeremias. Kommt und lasst uns Anschläge wider Jeremia ersinnen, denn nicht geht dem Priester das Gesetz verloren, noch der Rat dem Weisen und das Wort dem Propheten, kommt und lasst uns ihn mit der Zunge schlagen und nicht aufmerken auf alle seine Worte. Und das merkt man ja auch, ob jemand ein Schläger ist mit Worten oder Gelinde. Also jemand, der sich nichts gefallen lässt. Jeden, der ihm irgendwie in den Weg tritt und sagt, du halt mal ein bisschen langsam. Also jemand, der solche gewohnheitsmäßig niederschlägt mit Worten, ihn also gleich frontal anfährt, sollte nicht ein Ältester sein. Saul erwies sich am Ende als jemand, der nicht allein Gottes Werk hinderte, sondern die Einführung des Führers nach Gottes Herzen mit Gewalt verhindern wollte. Und so wollte er am Ende den Platz behalten, der einem anderen Zustand letztlich auf uns angewendet, der dem Herrn Christus zusteht. Also so viel zu Saul, dann einige wenigen Gedanken zu Absalom, weil wir an Absalom auch etwas illustrieren können, was uns in dieser Liste von 1. Timotheus 3 gesagt wird. Absalom, er ist der Mann, der seine Hand gegen seinen Vater erhob und ihn vom Thron stieß, um selbst auf den Thron zu kommen. Nun, das Königtum Davids, war das eine gute oder eine schlechte Sache? Ein gutes oder ein schlechtes Werk? Ja, ein gutes natürlich. Denn Gott hatte David gesalbt, und David dazu bestimmt. Ist der Aufseherdienst, ist das ein gutes Werk? Ja, es ist ein gutes Werk. Steht in 1. Timotheus 3, Vers 1. Das Wort ist gewiss, wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Nun, was will ich jetzt mit Absalom sagen? Absalom begehrte zwar eine gute Sache, aber sein Begehren war sehr schlecht, war böses Begehren. Und so ist es eine gute Sache, ein schönes Werk, der Aufseherdienst, aber nicht jeder, der danach trachtet, trachtet danach in guter Weise. Und wenn jemand danach trachtet mit falscher Gesinnung, dann ist es ein böses Trachten. Gerade wenn jemand ehrgeizig ist, sich profilieren will, gerne der Erste sein will, das ist ein böses Trachten. So gut die Sache selbst ist. Wir sehen bei Absalom, er ist ein eigenmächtiger Mensch. Ich nenne jetzt nur die Dinge, wir schlagen sie nicht mehr auf. 2. Samuel 13, Verse 28 und 29. Er ist ein eigenmächtiger Mensch, denn er nimmt die Bestrafung Amnons in seine eigene Hand. Amnon hatte seine Schwester Tamar geschändet, das war schändlich. Und natürlich hätte er deswegen mit der im Gesetz vorgesehenen Strafe geahndet werden müssen. David unterließ es, das war eine Unterlassungssünde Davids. Aber das macht Absaloms Schuld nicht ungeschehen. Es war nicht seine Sache, Amnon zu töten, die Bestrafung in seine Hand zu nehmen. Er ist also ein eigenmächtiger Mensch. Zudem ist er ein herrischer Mensch. Er versteht es, Joab seinen Willen aufzunötigen. Wir merken, Joab war ja ein Mann, der wirklich willensstark war, der es eigentlich fast immer verstand, David auf seine Seite zu bringen und David davon zu überzeugen, dass er das tun müsse, wie es Joab sah. Aber Absalom war ein so willensstarker und ein so herrischer Mensch, dass er es sogar fertigbrachte, Joab dazu zu bringen, zu tun, was er wollte. 2. Samuel 14, Verse 28 bis 33. Dort steht diese Geschichte, wo Absalom einen Knecht sendet und sagt, Joab soll zu mir kommen. Und Joab, der Joab ist der Joab. Der geht natürlich nicht einfach, weil Absalom ihn da ruft. Dann versteht es Absalom aber schon, den Joab dahin zu bringen, dass er kommt. Er lässt nämlich seine Knechte das Getreide, das stehende Getreide Joabs anzünden. Da kommt der Joab. Ja, das waren natürlich zwei etwas besondere Charaktere. Aber wir sehen Absalom, ein herrischer Mensch, der es durchaus nicht duldet, dass jemand nicht das tut, was er will. Und der das mit allen Mitteln herbeibringt. Aber das Erschreckende an diesem Absalom ist, er ist ein attraktiver Mensch. Er ist so schön. Alle müssen ihn bewundern. 2. Samuel 13, 25, 26, dort steht das. Er war makellos schön, hat eine ungeheure Ausstrahlung. Er muss ein ungeheures Charisma gehabt haben, dass die Herzen ihm nur so zuflogen. 2. Samuel 13, 25, 26, ein attraktiver Mensch. Und letztlich, das ist das 4. Merkmal Absaloms, er ist ein Schmeichler. Er versteht die Herzen der Leute zu stehlen, sich bei den Leuten einzuschmeicheln und ihnen sich als den zu präsentieren, der ihr wahrer Helfer sei. Und auf diese Weise entfremdet er die Herzen dem David. Die Leute, die zu David gehen wollen und bei David Rechtsprechung suchen, er fängt sie ab, bevor sie bei David erscheinen und sagt, du, hör mal, du hast da niemand, der auf dich hört. Ich kann dir helfen. Das steht in 2. Samuel 15, im Vers 6. Nun, wir merken hier lauter den Gegencharakter eines Führers. Und daran lernen wir auch, wie ein Führer nicht sein darf. Gerade Leute, die wie ein Absalom attraktiv sind und die sich gut zu präsentieren wissen, sich bei den Leuten beliebt machen können, sehr gefährlich. Ein Schmeichler. 2. Samuel 15, 6, wir wollen das lesen, diese Stelle. Wir lesen von Vers 1 an. Und es geschah hernach, da schaffte sich Absalom Wagen und Rosse an und 50 Mann, die vor ihm herliefen. Das sagt eigentlich schon alles, aber. Absalom machte sich früh auf und stellte sich an die Seite des Torweges. Und es geschah, jedermann, der einen Rechtsstreit hatte, um zu dem König zu Gericht zu kommen, den rief Absalom zu sich und sagte, aus welcher Stadt bist du? Zeigt also Interesse für ihn. Die ganze Werbeindustrie hat das auch längst kapiert und Verkaufsstrategie. Man muss Interesse, von dort kommst du, so heißt du, interessant. Das schmeichelt den Menschen. Und Absalom sagte zu ihm, siehe, deine Sachen sind gut und recht. Aber du hast von Seiten des Königs niemanden, der sie anhört. Und Absalom sprach, wer mich doch zum Richter setzt im Lande, dass jeder mal zu mir käme, der einen Rechtsstreit und Rechtshandel hat, ich würde ihm zu seinem Recht verhelfen. Und es geschah, wenn jemand ihm nahte, um sich vor ihm niederzubeugen, so streckte er seine Hand aus, ergriff ihn und küsste ihn. Ja, er versteht wirklich sein Geschäft. Und Absalom tat auf solche Weise allen Israeliten, die zu dem König zu Gericht kamen, und so stahl Absalom das Herz der Männer von Israel. Das heißt, er lenkt die Herzen auf sich, er bindet die Herzen an sich. Genau das darf ein Führer nicht tun. Das ist ein Verführer, der die Herzen an sich bindet. Der Führer bindet die Herzen und die Seelen an Gott, lässt die Herzen und die Seelen zum wahren David gehen. Bei ihm finden sie nämlich nur Recht. Und ein wahrer Führer fördert das, dass die Geschwister es lernen, ihre Sachen in der Gegenwart Gottes vor dem Sohn Davids auszubreiten und von ihm Weisungen zu empfangen. Und nicht ihn zu ersetzen und zu meinen, ich kann das besser. So bindet Absalom die Seelen an sich. Und darin ist er ein wahrer Gegengesalbter. Einer der vielen Antichristen, der Vorläufer des Antichristus am Ende der Tage. Ja, ich denke, dass wir jetzt an dieser Stelle abschließen. Dann bleiben uns doch noch einige Minuten Luft. Ich möchte zum Schluss noch beten.